Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 113, Al-Falah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, ich nehme Zuflucht beim Herrn der Morgendämmerung, vor den Gefahren, die von seinen Geschöpfen ausgehen mögen, und vor den Gefahren der sich ausbreitenden Nacht, deren Dunkelheit sich Übelwollende bedienen. Und vor dem Übel derer, die mittels magischer Fertigkeit in Knoten blasen, um das, was sie zu erreichen suchen, zu erlangen. Und vor dem Übel der Missgünstigen, wenn sie in ihrem Neid Übles wollen.
Im Namen Gottes, des gütigen und barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie weitere Nachrichten, Interviews und diverse Programme können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Musik. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 6. Dezember 2021, gleich dem 15. Asar 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich wie gewöhnlich mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine neue Folge aus unserer Sendereihe In Richtung Licht. Dann geht es weiter mit dem zweiten Beitrag unter dem Titel Ein Blick auf Irans Auftritt bei der Expo 2020. Bleiben Sie dabei! Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Wiener Gespräche, Iran sagt, keine interaktive und flexible Haltung von der anderen Seite gesehen. Iran, kollektive Zusammenarbeit zwischen Regionalstaaten, Schlüssel zu nachhaltiger Sicherheit und Stabilität. UNHCR schockiert über kaltblütigen Mord an Palästinensern durch israelische Truppen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Wiener Gespräche, Iran sagt, keine interaktive und flexible Haltung von der anderen Seite gesehen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte, Iran sei mit einer interaktiven und flexiblen Haltung in die Gespräche in Wien über die Wiederbelebung des Atomabkommens von 2015 eingetreten. Das sei bei der anderen Seite jedoch nicht der Fall. Said Khatibzadeh machte diese Äußerungen am Montag bei seiner wöchentlichen Pressekonferenz und fügte hinzu, dass die Wiener Gespräche nicht beendet seien und dass die nächste Runde noch in dieser Woche beginnen werde. Auf die Frage, die jüngsten Äußerungen des US-Außenministers Antony Blinken zu kommentieren, der behauptete, Iran scheine die Wiener Gespräche nicht ernst zu nehmen, sagte Khatibzadeh, dass die USA nicht in der Lage seien, solche Behauptungen aufzustellen. Ein Land, das kein Mitglied des JCPOA ist, das alle seine Verpflichtungen eingestellt hat, das in den letzten Jahren alle Anstrengungen unternommen hat, damit niemand mit dem JCPOA konform bleibt, und das diejenigen bestraft hat, die das Abkommen eingehalten haben, ist in keiner Weise in einer Position, solche Bemerkungen zu machen, sagte er. Anstatt eine Art Schuldzuweisungsspiel zu spielen, um sich ihrer Verantwortung zu entziehen, sollten die USA zum einfacheren Weg zurückkehren und ihre Verpflichtungen wieder aufnehmen, die sie 2015 unterzeichnet haben. Er kritisierte ferner Israel und sagte, das Besatzungsregime sei gegen jeden Dialog in der Region und schaffe ständig Ablenkungen und künstliche Probleme gegen Iran durch internationale Foren. Er beklagte zudem die bittere Realität, dass Israel selbst nukleare Sprengköpfe besitze und überhaupt keinem internationalen Aufsichtsorgan unterliege. Iran, kollektive Zusammenarbeit zwischen Regionalstaaten, Schlüssel zu nachhaltiger Sicherheit und Stabilität. Irans höchster Sicherheitsverantwortlicher hat erklärt, dass dauerhafte Stabilität und Sicherheit nur im Lichte des ständigen Dialogs und der Zusammenarbeit zwischen den Ländern der Region gewährleistet werden können. Herzliche und freundschaftliche Beziehungen zu den Nachbarn sowie der Austausch von Wirtschafts-, Handels- und Investitionskapazitäten sind die wichtigsten außenpolitischen Prioritäten der Islamischen Republik Iran, sagte der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans, Ali Shamkhani, am Montag. Die Äußerungen machte er bei einem Treffen mit dem Nationalen Sicherheitsberater der Vereinigten Arabischen Emirate, Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, in Teheran. Shamkhani merkte an, dass die Beziehungen zwischen den Regionalstaaten keinesfalls durch die intervenierende Politik außerregionaler Mächte beeinträchtigt werden sollten. Er unterstrich auch die Notwendigkeit gemeinsamer Anstrengungen, um die Militär- und Sicherheitskrisen zu beenden, die regionale muslimische Nationen heimgesucht haben, und sagte, Dialog und Verständigung müssen militärische Ansätze ersetzen, um Streitigkeiten beilegen zu können. Sheikh Tahnoon seinerseits lobte Iran als ein wichtiges und mächtiges Land in der Region mit einer einzigartigen geopolitischen Position, die den Osten mit dem Westen verbindet. Er betonte, dass enge und brüderliche Beziehungen zu Teheran eine Priorität in der Politik Abu Dhabis haben. OHCHR schockiert über kaltblütigen Mord an Palästinensern durch israelische Truppen. Das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte in den besetzten palästinensischen Gebieten hat sich schockiert geäußert, nachdem israelische Truppen einen jungen Palästinenser kaltblütig in der Altstadt von Al-Quds getötet hatten. Das Menschenrechtsorgan versprach in einer Erklärung am Sonntag, den Vorfall weiter zu verfolgen und forderte, dass die Verantwortlichen für diese Brutalität vor Gericht gestellt werden. Außergerichtliche Tötungen wie diese sind die Folge des regelmäßigen Einsatzes tödlicher Gewalt durch gut bewaffnetes und gut geschütztes israelisches Personal gegen Palästinenser und des fast völligen Fehlens der Verantwortung für Tötung und Verletzung von Palästinensern durch israelische Streitkräfte, heißt es in der Erklärung. Am Samstag wurde ein junger Palästinenser mindestens zweimal von israelischen Streitkräften aus nächster Nähe erschossen, nachdem er bereits am Boden lag, während er verwundet und bewegungsunfähig war, wie Aufnahmen vom Tatort zeigen. Der junge Mann wurde später als der 23-jährige Mohammad Chaukat Abu Salime identifiziert. Lokale Quellen sagten, die israelische Polizei habe medizinisches Personal daran gehindert, den jungen Palästinenser zu versorgen. In den letzten Jahren wurden israelische Truppen bei zahlreichen Gelegenheiten vor der Kamera dabei erwischt, wie sie Palästinenser entlang des Gazastreifens und im besetzten Westjordanland brutal töten, wobei die Videos im Internet viral wurden und internationale Verurteilung auslösten. Das palästinensische Außenministerium hat den Internationalen Strafgerichtshof mehrfach aufgefordert, sein Schweigen zu brechen und unverzüglich Ermittlungen zu den Verbrechen des Besatzungsregimes und der Siedler aufzunehmen. USA schicken Truppen ins syrische Hasaka, um kurdische Militante auszubilden. Das US-Militär hat Berichten zufolge amerikanische Truppen in die nordöstliche syrische Stadt Hasaka entsandt, um anhaltende Bemühungen um eine militärische Ausbildung für kurdische Anti-Damaskus-Militante auszuweiten, die mit der Terrorgruppe PKK verbunden sind. Ein Kontingent von 70 amerikanischen Spezialeinheiten wurde am 28. November über den Irak nach Hasaka verlegt, um die von den USA gesponserten PKK- und IPG-Kämpfer, die größtenteils die sogenannten syrischen demokratischen Kräfte, SDF, bilden, mit Waffen zu versorgen und auszubilden, berichtete die türkische offizielle Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag unter Berufung auf lokale Quellen. Dem Bericht zufolge trafen die amerikanischen Soldaten in der Stadt Rimelan ein, wo die USA einen Luftwaffenstützpunkt unterhalten und trainierten am 1. Dezember, wie es hieß, hunderte IPG-PKK-Terroristen im Umgang mit mittleren und schweren Waffen sowie Überfällen und Infiltrationsmethoden von Dörfern. Ankara betrachtet die von den USA unterstützten IPG als syrische Ableger der einheimischen und verbotenen PKK, die seit 1984 eine autonome kurdische Region in der Türkei anstrebt und von den USA, der Europäischen Union und der Türkei als Terrorgruppe bezeichnet wird. EU-Abgeordneter kritisiert Macrons Treffen mit saudischem Kronprinzen bin Salman. Der irische Abgeordnete im Europäischen Parlament, Mick Wallace, hatte den Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Saudi-Arabien und seine Treffen mit saudischen Spitzenpolitikern, darunter dem Kronprinzen Mohammed bin Salman, aufs Schärfste kritisiert. Es ist wichtig, nicht zu vergessen, dass Saudi-Arabien nur dank der Unterstützung seitens Frankreichs und weiterer Staaten und dank des Schweigens der Europäischen Union, die sich so sehr um die Menschenrechte kümmert, einen Genozid im Jemen begehen konnte, schrieb der EU-Abgeordnete in einem Tweet. In einem weiteren Tweet schrieb Wallace, Macron behauptet, er sei über extremistische Terroristen in Frankreich besorgt. Und dann besucht er den autoritären Staat Saudi-Arabien, der sich mehr als jedes andere Land bemüht hat, Terroristen zu radikalisieren. Der vergebliche Versuch von Macron, dem saudischen Kronprinzen bin Salman Geltung zu verleihen, wird seiner Anerkennung nicht weiterhelfen. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte sich am Samstag zum Abschluss eines zweitägigen Besuchs am Persischen Golf mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman getroffen. Im Mittelpunkt ihrer Gespräche standen unter anderem das iranische Atomprogramm, die Krisen im Libanon und der anhaltende Krieg im Jemen. Macron war am Freitag zu Beginn eines Besuchs in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar und Saudi-Arabien nach Dubai gereist. Dort kündigte er einen 19 Milliarden Dollar Deal zum Verkauf der Kampfjets Rafale an. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar bei Temperaturen um 7 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 1 Grad, Mashhad 8 Grad, Isfahan 4 Grad, Shiraz 9 Grad und Bandar Abbas 20 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett und Verteidigungsminister Benny Gantz haben laut Medien das Militär dringend angewiesen, Angriffspläne zu erarbeiten. Der Schweizer israelische Journalist Shraga Ilam hält dies für leere Drohung. Wir sprachen mit ihm zu diesem Thema. Heute, verehrte Damen und Herren, hören Sie den ersten Teil des Gesprächs. Das vollständige Interview können Sie sich wie gewohnt auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem.
Dankeschön, Herr Schaukner.
Herr Elam, im Wiener Hotel Coburg verhandelten die Delegationen vom Montag, dem 29. November bis Freitag wieder über die Wiederbelebung des im Juni 2015 unterzeichneten Atomabkommens. Schon vor und während der Verhandlungen hat Israel die westlichen Länder davor gewarnt, ich zitiere, vor dem Teheraner Nuklearprogramm zu kapitulieren. Dazu höre ich gerne, Herr Elam, Ihre Analyse.
Jawohl, also dass die mehrheitlich die offizielle Israel gegen das Atomprogramm iranische Atomprogramm ist, das ist keine Neuigkeit. Und man ist im Prinzip auch gegen die Verhandlungen. Und da macht man keinen Halt davor. Und Israel versucht auch jetzt noch vor der nächsten Runde so viel Druck zu machen, vor allem auf die USA auszuüben und offensichtlich auch mit gewissem Erfolg bei europäischen Ländern wie Frankreich, wo eher die Position Israel annähern.
Herr Elam, es blieb aber nicht bei dieser Warnung. Diese Warnung ging einher mit einer massiven Drohung. Israel werde sich an kein Atomabkommen gebunden fühlen und behalte sich das Recht auf eigenes Eingreifen vor. Wie würden Sie diese Drohung umschreiben?
Das, also mehrheitlich kann man sagen, das ist an sich, also im Großen gesehen, ist eine leere Drohung. Aber und da muss man sich fragen, warum? Und das geht eigentlich weiter. Letztendlich mit großem Tamtam hat sich der Mossad-Chef ausgesprochen und er hat gesagt Folgendes: Iran würde nie eine Atombombe besitzen. Israel würde das auf jeden Fall verhindern. Und die Diskussion in Israel konzentriert sich auf diese Aussage, die relativ auch außergewöhnlich ist. Und zumal man weiß, in Israel man akzeptiert das, dass es Israel an sich keine militärische Option gegen den Iran hat. Und diese Drohung wird nicht eigentlich in Israel selber ernst genommen. Und man fragt sich, warum hat sich so der Mossad-Chef exponiert? Aus meiner Sicht, es gibt das Zielpublikum ist nicht Iran, weil Iran kennt die Lage, also die iranische Regierung und so weiter kennt die Lage nicht schlecht und wissen, wie beschränkt die Handlungsmöglichkeit von Israel ist. Es gibt schon gewisse Eskalationspotenzial, wo wir eigentlich schon in den letzten Jahren gesehen haben, verschiedene Aktionen von Israel gegen iranische Ziele und so weiter, entweder cyberspace-mäßig oder auch militärisch, aber nicht richtig eine große Aktion. Und die Meinungen von Experten in Israel sind wegen dieser Äußerung, ist, dass es einerseits Druckmittel auf die USA, weil Israel, die israelische Politik ist der Meinung, die USA macht eine eigene Politik in dieser Sache. Man befürchtet ein Abkommen, ein Abkommen, das für Israel nicht so günstig ist. Und man muss dann irgendwie versucht man Druck auf die USA auszuüben, zumindest, dass Israel dann irgendwelche Sachen Kompensation für Zubilligung offiziell oder inoffiziell von allfälligen Abkommen, dass Israel sowas bekommen würde. Die andere Meinung ist, dass es einfach mehrheitlich gemeint für interne Publikum in Israel. Aber man findet das aber auf jeden Fall sehr seltsam, diese Äußerung vom Mossad-Chef, der übrigens jetzt nach Washington reist, um dort mehr Druck auszuüben auf die amerikanischen Kollegen.
Verehrte Damen und Herren, weiter geht es in unserem Programm mit einer neuen Folge aus der Reihe In Richtung Licht.
In Richtung Licht. Wir besprechen die letzten 7 Verse der Sure Zariyat und beginnen bei den Versen 54 und 55 dieser Sure 51.
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
So kehre dich von ihnen ab, du bist hierin nicht zu tadeln, und ermahne, denn die Ermahnung nützt den Gläubigen. Die Gegner der Propheten haben diese immer verleumdet. Sie behaupteten, die Gesandten Gottes seien Magier oder würden mit Geistern in Kontakt stehen. Auf diese Weise wollten sie die Wunder und die außergewöhnlichen Taten der Propheten abwerten und leugnen, dass diese mit Gott in Verbindung stehen. Die obigen Verse richten sich an den Propheten des Islams. Gott versichert ihm, dass er nicht zu tadeln ist, wenn er sich von den Gegnern abwendet, hat er doch seine Aufgabe, die Menschen auf den rechten Weg zu rufen und sie zu mahnen, bestens erfüllt. Er kann die Leute, die nichts von einer Rechtleitung wissen wollen, sich selber überlassen, denn sie wollen die Wahrheit nicht sehen und nicht anerkennen. Natürlich ist es weiterhin eine wichtige Aufgabe des Propheten, die Allgemeinheit zu mahnen. Die Mahnungen und guten Ratschläge des Propheten werden nämlich allen nützen, die nach der Wahrheit streben und glauben. Sie werden auf den rechten Weg finden. Wir sehen, erstens, die Aufgabe der Propheten besteht in der Verkündung der göttlichen Botschaft an alle Menschen. Aber das Ergebnis der Verkündung liegt nicht in ihrer Macht und sie tragen keine Verantwortung für die, die nicht glauben. Zweitens, wir sollten nicht erwarten, dass alle gläubig werden. Wer für den Islam wirbt, sollte sich eher auf diejenigen konzentrieren, die gewisse innere Voraussetzungen für den Glauben mit sich bringen. Drittens, Gläubige zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich ermahnen lassen. Wer diese Eigenschaften nicht besitzt, muss an der Echtheit seines Glaubens zweifeln. Es folgen drei weitere Verse der Sura 51, die Verse 56 bis 58.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Ich will weder von ihnen irgendeine Versorgung, noch will ich, dass sie mir Speise geben. Gewiss, Allah ist der Versorger, der Stärke und Festigkeit besitzt. Während es vorher im Vers 55 heißt, dass die Ermahnung nur den Gläubigen etwas nützt, verweist Gott hier auf einen der wichtigsten Punkte, den der Mensch immer beachten sollte, nämlich was Gott mit seiner Erschaffung beabsichtigt hat. Bei Nichtbeachtung seines Schöpfungsziels geriet der Mensch nämlich auf Irrwege. Es liegt klar auf der Hand, dass Gott mit der Erschaffung des Menschen ein Ziel verfolgte. Gott ist allmächtig und er hatte es nicht nötig, den Menschen zu erschaffen. In Wahrheit soll die Erschaffung des Menschen dessen Vervollkommnung dienen. Der Vers 56 weist den Weg zur Vollkommenheit. Der Mensch wird zum idealen Menschen, wenn er Gott dient. Das Dienen geschieht in zwei Formen. Einmal im engeren Sinne im Rahmen von Diensten wie Pflichtgebet und Pflichtfasten, die Hadschreise und weiteres, und zum anderen ein Dienen im weiteren Sinn, nämlich in allen Bereichen des Lebens. Das heißt, dass der Mensch bei allen seinen Entscheidungen so handelt, dass Gott damit zufrieden ist und dass er sich von allem enthält, was nicht Gottes Wohlgefallen findet. Wenn der Mensch im Leben immer Gottes ein Gedenk ist, wird er, wie von selber, das Niveau tierischer Triebe und niedrigerer weltlicher Verlangen hinter sich lassen und sich immer mehr der absoluten Vollkommenheit nähern. Die absolute Vollkommenheit ist Gott, und die größte Nähe zu Gott ist die höchste Stufe der Vervollkommnung, die der Mensch erreichen kann. Aufgrund der obigen Verse in der Sura Zariyat möchten wir Folgendes anmerken. Erstens, Dschinn und Menschen haben das gleiche Schöpfungsziel, sie sollen Gott dienen. Zweitens, Gott braucht zweifelsohne unser Dienen nicht, aber wir brauchen es, um auf diese Weise charakterlich zu wachsen und ideale spirituelle Stufen zu erreichen. Drittens, es ist die Pflicht des Menschen, nach Versorgung zu streben, aber zugleich dürfen wir nicht vergessen, dass alle Versorgung von Gott kommt und in seiner Hand liegt. Die Sure Zariyat klingt mit folgenden Versen 59 und 60 aus.
فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ
Gewiss. Für diejenigen, die Unrecht tun, wird es einen vorgesehenen Anteil an der Bestrafung geben, wie den Anteil ihrer Gefährten, der vorherigen frevelhaften Völker. So sollen sie mich nicht um Beschleunigung der Strafe bitten. So wehe denjenigen, die ungläubig sind, vor ihrem Tag, der ihnen angedroht ist. Diese beiden letzten Verse der Sura 51, Zariyat, ziehen ein Fazit. Es wird daran erinnert, dass die Völker, die kurz in dieser Sure genannt wurden, leider dem Aufruf der Gesandten Gottes feindlich und mit Verleumdungen begegnet sind. Ihnen wurde schon im Diesseits die Strafe Gottes zuteil und im Jenseits erwartet sie auch ein Anteil der Strafe. Die Propheten sind immer von ihren Gegnern gefragt worden, wann denn der jüngste Tag kommen wird. Da die Propheten nicht sagen konnten, wann dieser Tag sein wird, haben ihre Gegner von Grund auf angezweifelt, dass es den jüngsten Tag überhaupt gibt. Aber der Koran mahnt sie: Habt keine Eile, ihr könnt sicher sein, dass die Verheißung Gottes eintreten und dieser Tag kommen wird. Es ist ein Tag, an dem ihr es schwer haben werdet und es nicht mehr möglich ist, umzukehren. Es lässt sich also sagen, erstens, wenn jemand das Ziel seiner Erschaffung vergisst, nämlich Diener Gottes zu sein, und nicht dieses Ziel anstrebt, begeht er ein großes Unrecht. Zweitens, die Gnaden und die Strafen Gottes verteilt er gemäß seines Allwissens und seiner Weisheit, unbeeinflusst davon, ob wir es eilig damit haben. Drittens, das Schicksal des Menschen hängt von seinen Taten ab. Daher haben Unglauben und Unrecht die Strafe Gottes auf dieser Welt und im Jenseits zur Folge.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ahmad Murtazapur mit dem Titel Entezar, auf Deutsch Das Erwarten. Liebe Zuhörer, wir schließen unser heutiges Programm ab mit dem zweiten Beitrag unter dem Titel Ein Blick auf Irans Auftritt bei der Expo 2020.
Die Expo oder Weltausstellung ist das größte und wichtigste Messeereignis der Welt, das alle 5 Jahre die neuesten Errungenschaften verschiedener Länder in den Bereichen Technologie, Innovation und Architektur zur Schau stellt. Die Stadt Dubai ist Gastgeber der diesjährigen Ausstellung, die bis Ende März 2020 läuft. Die Weltausstellung fand erstmals 1844 in Paris statt und ist seither eine fortwährende Tradition geworden. Die Bedeutung dieser Ausstellung für die Länder ist so groß, dass sie nach den Fußball-Weltmeisterschaft und den Olympischen Spielen die drittwichtigste internationale Veranstaltung ist. Daher wird sie manchmal die Kultur-Olympiade der Nationen genannt. Aufgrund des Ausbruchs der Corona-Pandemie wurde der Beginn der Expo 2020 in Dubai offiziell auf den 1. Oktober 2021 verschoben und sie dauert bis zum 31. März 2022, heißt aber immer noch Expo 2020. Die Expo 2020 in Dubai konzentriert sich auf Innovation, Kultur und Architektur mit dem Ziel, Unternehmen, Organisationen und Besuchern neue Möglichkeiten zu zeigen, ihre Träume zu verwirklichen. Die Ausstellung verbindet Menschen und Länder aus der ganzen Welt miteinander und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, Innovationen für die Zukunft sowie verschiedene Kulturen zu erleben, Speisen verschiedener Länder zu probieren und Live-Shows zu sehen. Leitthema der Expo 2020 ist Gedanken verbinden, Zukunft gestalten. Und die Unterthemen Chancen, Mobilität und Nachhaltigkeit werden in Form von 3 separaten Messeständen präsentiert. Chancen mit dem Ziel, die Potenziale und Talente von Individuen und Gemeinschaften zu realisieren, um die Zukunft zu gestalten. Mobilität mit dem Ziel einer intelligenteren und konstruktiveren Dynamik von Menschen, Zielen und Ideen in physischer und virtueller Form. Nachhaltigkeit mit dem Ziel, die Autarkie von Gebäuden in Bezug auf Wasser- und Energieverbrauch mit Solarenergie und Wassergewinnung aus der Luft zu zeigen. Außerdem finden täglich verschiedene unterhaltsame Events und Feste bei der Expo statt. Dabei geht es um Feiern wie Weihnachten, das hinduistische Lichterfest Diwali, das chinesische Neujahrsfest und das iranische Neujahrsfest Nowruz, die in der Zeit der Expo fallen. Die Islamische Republik Iran nimmt an dieser Expo teil mit dem Slogan Iran, eine alte und stabile Zivilisation, Vielfalt der Ethnien, Gastgeber von Nationen. Die Gestaltung des Iran-Pavillons ist inspiriert von dem Märchen aus Tausend und einer Nacht, einer berühmten Sammlung von Geschichten, historischen Erzählungen und Legenden aus dem Orient. Der Grund für die Wahl dieses Designs ist, dass alle Geschichten in dieser Sammlung während der frühen islamischen Zeit zusammengestellt wurden und die iranische Literatur und Kultur darstellen. Jeder Teil dieses metaphorischen Designs präsentiert eine andere Epoche der iranischen Geschichte. Einer der interessanten Faktoren, der bei der Gestaltung der iranischen Expo-Halle berücksichtigt wurde, ist die Klimaanlage nach historischem iranischem Vorbild. Die Wasserläufe, die unter dem Pavillonkomplex verlaufen, kühlen die Räume, indem sie den kühlen Luftstrom des Wassers auf eine höhere Ebene übertragen. Die Fassade des Gebäudes besteht aus Lehmperlenvorhängen, was sich perfekt an die Geografie des Veranstaltungsortes anpasst. Im Ansatz der Planung für die Expo 2020 steht das Ziel, der Iranophobie entgegenzuwirken, die attraktiven und einzigartigen Potenziale des kulturellen, natürlichen und immateriellen Erbes Irans aufzuzeigen, sowie die touristische Infrastruktur einschließlich des Gesundheitstourismus darzulegen und Start-ups, die in diesem Bereich tätig sind, vorzustellen. Auch die Ausstellung und der Verkauf von wertvollem und traditionellem Kunsthandwerk aus Iran gehören zu den Programmen, die für die Teilnahme an dieser internationalen Veranstaltung vorbereitet wurden. Der Iran-Pavillon wurde vom Teheraner Architekturstudio Shift Process Practice entworfen und umfasst mehrere räumliche Abteilungen anstelle eines Gebäudes, und der Pavillon, der Shirazades Herrschaftshaus darstellt, dient der Präsentation eines Teils der iranischen Zeitgeschichte. Jeder Raum besteht aus einem blauen Würfel, der in einen Vorhang aus Lehmperlen gehüllt ist, eine metaphorische Darstellung von Himmel und Erde. Der Pavillonkomplex der Islamischen Republik Iran hat eine Fläche von 2014 Quadratmetern und befindet sich in der Nachbarschaft des Pavillons von Frankreich und Peru. Er ist eine Kombination aus traditioneller und zeitgenössischer iranischer Architektur und stellt Aspekte der iranischen Wirtschaft und der sozialen und kulturellen Entwicklung von früher bis heute dar, wozu die alte Zivilisation mit ihren Traditionen, Bräuchen und Sitten gehört, die zum Teil noch bis heute erhalten sind. Zusätzlich zu den visuellen Symbolen, die auf die iranische Tradition und Kultur verweisen, bietet der iranische Pavillon auch die Möglichkeit, das Knüpfen iranischer Teppiche mit Hilfe von iranischen Knüpfmeistern kennenzulernen. Die Besucher des Pavillons der Islamischen Republik Iran können sich unter Anleitung eines Knüpfmeisters am Knüpfen eines Teppichs für den Frieden, der im Laufe der Expo fertiggestellt werden soll, unter dem Motto »Ein Knoten für den Frieden« beteiligen. Nach Abschluss der Expo soll er dem Expo-Museum übergeben werden. Jeder Knoten dieses Teppichs kann zu Verbundenheit, Verständnis und Freundschaft zwischen den Menschen der Welt beitragen. Im Iran-Pavillon können auch traditionelle iranische Kräutertees und Sirups verkostet werden, die wertvolle Eigenschaften für die körperliche Gesundheit haben. Alle 5 Tage wird im Tourismus-Pavillon eine andere der iranischen Provinzen vorgestellt und durch kleine Öffnungen in der Wand kann man die filmische Darstellung der natürlichen und historischen Sehenswürdigkeiten der jeweiligen Provinz sehen. Außerdem werden dabei auch wunderbare Düfte verschiedener iranischer Spezialitäten freigesetzt, um die Sinne der Besucher auf einer weiteren Ebene zu erreichen. Daneben wird jeden Tag eine der Geschichten von Scheherazade aus Tausend und einer Nacht zusammen mit entsprechenden Bildern und Klängen und visuellen Darstellungen vorgetragen, von denen sich die Besucher bezaubern lassen können. Das englische Architekturmagazin Architectural Design hat den iranischen Expo-Pavillon als einen der 8 besten Pavillons der diesjährigen Expo gewählt. Die Kunst- und Kulturstiftung Rudaki ist als Vertreterin des Ministeriums für Kultur und islamische Führung für die Durchführung künstlerischer Veranstaltungen im Iran-Pavillon auf der Expo 2020 verantwortlich. Auftritte von Musikgruppen aus den Provinzen Golestan, Hormozgan und Bushehr sowie Solo-Auftritte mit dem Musikinstrument Nagare, Kesseltrommel, gehören unter anderem zu den künstlerischen Programmen des Iran-Pavillons. Die Aufführung von Puppenshows mit Riesenpuppen zur Darbietung lokaler Geschichten, die Aufführung einer Teheran-Dubai-Performance anlässlich der Woche der Städte, die Erzählergruppen einiger Länder im Iran-Pavillon anlässlich des Hafiz-Tages und gemeinsame Kunstprogramme sind Teile der iranischen Programme bei dieser internationalen Veranstaltung. Iranische Volksmusikgruppen traten auch zusammen mit thailändischen und australischen Künstlern auf. Die Skulptur eines Simurgh, ähnlich dem Phönix, steht am Eingang des iranischen Pavillons. Der Maler und Bildhauer Abdul Ali Ranjura Saldashti aus Shiraz hat sie geschaffen. Sie ist aus Bronze und wiegt 350 Kilogramm und ist mit Sockel 2 Meter hoch. Sie soll Symbol für die Vereinigung der Völker zur Rettung des Planeten Erde sein. Der Simurgh ist ein legendärer Vogel, der mit der alten iranischen Kultur verbunden ist. Die Geschichte des Simurgh wird etwa folgendermaßen erzählt. Tausende Vögel, die die Suchenden des rechten Weges verkörpern, müssen auf der Suche nach der Vollkommenheit, bei der sie einen Weg mit vielen Hindernissen und Schwierigkeiten gehen, aufgeben. Schließlich können nur 30 Vögel die Vollkommenheit erreichen und bilden am Ende einen einzigen Vogel, den Simurgh. Simurgh bedeutet genau 30 Vögel, nämlich die 30 Vögel, die es geschafft haben, die Strapazen und Schwierigkeiten auf dem Weg zur Vollkommenheit zu überwinden. In Halle 1 werden allgemeine Informationen zu Iran und der Ausstellung gegeben und die Gäste und Kunden werden begrüßt. Halle Nummer 2 widmet sich der iranischen Malerei, Miniatur. Iranische Kunst gewinnt immer mehr an internationaler Bedeutung, sodass Werke iranischer Künstler bei großen und wichtigen Veranstaltungen präsentiert werden. Ein Zeichen dafür, dass die internationale Gemeinschaft die zeitgenössische iranische Kunst mit offenen Armen aufgenommen hat. Halle Nummer 3 ist der traditionellen Kalligraphie sowie ihrer zeitgenössischen Modernisierung durch gegenwärtige iranische Künstlerinnen und Künstler gewidmet. Halle 4 ist die Tourismushalle, Halle Nummer 5 ist dem iranischen Safran gewidmet und Halle 6 den traditionellen Kräuterdestillaten und Halle 7 der iranischen Küche. Die Halle Nummer 8 ist eine offene Bühne oder ein Theater mit traditionellen und zeitgenössischen Aspekten, auf der Programme in einer Kombination aus regionaler Musik und modernen iranischen Passionsspielen aufgeführt werden. Die Vorstellung der Landwirtschaft und ihrer vielfältigen Produkte, die Tourismusindustrie, Bauindustrie, Straßenbau, Bergbau und Baumaschinenindustrie sowie die Vorstellung der Öl-, Gas- und Petrochemieindustrie und verwandter Industrien gehören zu den weiteren Ausstellungen des Iran-Pavillons auf der Expo 2020 in Dubai.
Liebe Hörerfreunde, hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Tagesprogramms angelangt. Wir würden uns freuen, von Ihnen Reaktionen auf unsere Sendungen zu bekommen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns mit den besten Wünschen.
Thank you.